Angabepflichten des IS24 für Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten. Und zwar hier jetzt die Frage, ob und inwieweit eine Angabepflicht nach 24 besteht für Vergütungen, die Arbeitnehmervertreter, die im Aufsichtsrat sitzen, erhalten, und zwar Vergütungen, die sie nicht für ihre Aufsichtsratstätigkeit erhalten. Ich würde Herrn Kleimanns bitten, dieses Thema kurz darzustellen. Es hat wohl auch ein Outreach gegeben in der Praxis. Vielleicht kurz das Thema darzustellen und den Vorschlag des Staff darzustellen, wie dieses Thema zu behandeln wäre.
Ja, diese Themeneingabe ist auch recht kurzfristig hier eingegangen, sodass keine Unterlagen mehr öffentlich zur Verfügung gestellt werden könnten. Aber ich kann Ihnen die Themeneingabe kurz skizzieren. Es geht um die Frage der Angabepflicht in Bezug auf die Gehälter, Löhne von Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsräten. Und zwar ist da beobachtet worden, dass in der deutschen Berichterstattungspraxis diese Angabe häufig nicht gemacht wird. Und es wurde die Ansicht vertreten in der Anfrage, dass IAS 24 gleichwohl eine solche Angabepflicht vorsieht. Und zwar nicht im Rahmen von IAS 24/16, das wäre die Angabepflicht für die eigentliche Tätigkeit als Key Management Personnel, sondern im Rahmen von IAS 24/17, und zwar sind das angabepflichtige Transaktionen mit den entsprechenden Related Parties, und als solche sind die Key Management Personnel zu verstehen. Und Herr Flatt hat es schon angedeutet, es hat dann auch eine Anfrage bei einigen Unternehmen gegeben, die nach IFRS bilanzieren. Und da gab es ein recht breites Meinungsspektrum, dass nämlich zum einen der Standpunkt vertreten wurde, das ist ein Sachverhalt, der bisher noch nicht intensiv diskutiert wurde, auch mit den Prüfern nicht problematisiert wurde, sodass zusätzlich unter der Berücksichtigung, es ist nicht wesentlich, auf eine solche Angabe häufig verzichtet wurde. Es gab andere Rückmeldungen, die eine Anerkennung dieser Berichtspflicht kommuniziert haben, dass also grundsätzlich aufgrund der Vorschrift 24/17 eine solche Berichtspflicht nachvollziehbar sei. Eine Präferenz wurde in dem Zusammenhang ausgesprochen für eine zusammengefasste Angabe, dass man also nicht individualisiert Löhne, Gehälter der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat angibt, sondern in einer zusammengefassten Gesamtziffer. Und es gab natürlich auch einige wenige Stimmen, die dieser Berichtspflicht sehr kritisch gegenüberstehen. Und das bekomme ich jetzt aber, glaube ich, im Detail nicht mehr argumentativ hin. Da wird aus den Basis for Conclusions bestimmte Argumente herangezogen, dass bei der Festlegung der Vergütung Tarifbestimmungen und Betriebsvereinbarungen eine Rolle spielen und die Arbeitnehmer sich eben nicht selber in die Bestimmung der Vergütungsgröße sehr intensiv einbringen können. Und vor diesem Hintergrund soll keine Informationspflicht sozusagen an die interessierte Öffentlichkeit bestehen. Das ist also in etwa das Meinungsspektrum, das ich Ihnen aufgrund dieser kurzen Anfrage vorstellen kann. Es scheint aber so zu sein, dass, wenn man an den Worten des IAS 24 sich orientiert, dass nach IAS 24/17 eine solche Angabepflicht grundsätzlich geboten ist. Und das würde ich zur Diskussion stellen.
Der Argumentation, glaube ich, Sie haben gesagt, dass die betreffenden Arbeitnehmer an ihren eigenen natürlich nicht beteiligt sind, sondern ich glaube, die Argumentation, wenn ich mich recht erinnere, war, dass die anderen Key Management Personal inklusive Aufsichtsrat oder Vorstand in der Regel nicht an der Gehaltsfestsetzung dieser Arbeitnehmer beteiligt sind, weil die normalerweise auch nicht so ganz hoch in der Hierarchie sind. So war die Argumentation. Habe ich verstanden, ne? Also, es ging ja darum, ob da Conflict of Interest irgendwas ist und was zugeschustert wird, aber die Arbeitnehmervertreter normalerweise haben nicht Vorstand als direkten Vorgesetzten, in der Regel.
Welche Auswirkungen soll das auf die Ausweisfrage haben, von wem die Vergütungsentscheidung getroffen wird in der Organisation?
Nein, diese
Das ist mit einer Begründung, diese alternative Meinung, die da vorgebracht wurde, ja, dass das ein Argument sei, dass es mit Related Parties im Grunde keinen Sinn macht, weil halt eben da überhaupt nicht ein solcher Zusammenhang dieser Vermutung von Related Parties sein kann. Das ist die Argumentation. Ja. Ich meine, IAS24 macht doch eine Art, alle Informationen zu geben. Es könnte ja sein, dass irgendwo etwas nicht on an Armlength Basis ist.
Ja, aber ich mache jetzt mal ein Gegenbeispiel oder eine Gegenfrage. Wenn ich durch ein Konzernunternehmen einem Aufsichtsratsmitglied einen freiberuflichen Beratungsauftrag geben lasse. Ja, das ist unstrittig, ja. Ja, aber da besteht in der Argumentation, die da vorgebracht wird, folgend, besteht auch kein direkter Connex zwischen dem Vorstand und also das ist für mich nicht wirklich plausibel, muss ich sagen.
Ich sage nicht, dass ich das teile. Ich sage nur, was die Argumentation ist, war weniger, dass die Arbeitnehmer selbst Einfluss auf ihr Gehalt haben, sondern dass die anderen Key Management Personnel und von daher es nicht dazu kommen kann, dass die Gehaltsfestsetzung nicht on an Armlength Basis wäre, weil das sind ganz andere Vorgesetzte auf niedrigeren Hierarchiestufen.
Ich hätte noch mal eine Frage an den Herrn Kleinmanns, und zwar, wenn man sich den Wortlaut des IAS 2416 anguckt, da ist zum einen von Mitgliedern des Management in Schlüsselpositionen die Rede, das sind die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Es ist zum anderen von Vergütungen die Rede. Vergütungen sind danach Vergütungen im Sinne von IAS 19. Warum würden dann die Gehälter der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat nicht schon unter 2416 zu benennen sein?
Also diese Begründung folgt mehrheitlich der Kommentarliteratur dazu, und da wird eben darauf abgestellt, dass nach 2416 nur das anzugeben wäre, was die Arbeitnehmervertreter auch in ihrer Funktion als Key Management Personnel bekommen, und das ist die Mitarbeit im Aufsichtsrat. Das heißt, das würde sich nur auf die Vergütung in Bezug auf die Aufsichtsratstätigkeit beziehen. Und das scheint mir, das ist zumindest mein Eindruck, auch in der Kommentarliteratur unstreitig, dieser Punkt.
Hat unter den Auffang Tatbestand des 2417, wo ja sämtliche Vergütungen anzugeben sind. Und wenn unwesentlich, kann dann auf die Angabepflicht verzichtet werden. Ich glaube, das ist auch weitgehend herrschende Meinung.
Die Frage ist halt, wurde auch einigemals vorgebracht, ist nicht material. Ich glaube, material heißt jetzt nicht, die Gehälter der Arbeitnehmervertreter sind gering. nein, das wollte ich jetzt sagen. Also das als Begründung anzubringen, eine Angabepflicht nach 24 tue ich mich schwer, immer schwer zu sagen, es ist immaterial. Weil hier geht es ja eigentlich um diese Dinge, ja, related parties, Rechenschaftslegung, das hat alles Hand und Fuß, ist at arm's length. Und von daher tue ich mich schwer mit einer Begründung nach 24, wenn wir jetzt sagen, ja, nach 17 ist das so, das kommt damit rein, ist auch, ich würde dem auch zustimmen, dann zu sagen, es ist immaterial, sehe ich im Moment noch keinen Grund für zu sagen, es ist immaterial.
Das würde ich absolut teilen. Ich finde, das ist hier eine andere Ausprägung von Materiality in Bezug auf die Zielsetzung des 24.
Die Disclosures und Materiality ist immer ein sehr, sehr schwieriges Spannungsfeld. Das kennen wir aus den Rechnungslegungsnormen, das kennen wir aus den Prüfungsnormen natürlich in der Form auch. Und natürlich gibt es auch Aussagen, normalerweise oder häufig gibt es keine Materiality bei Related Party Transactions. Aber das Besondere hier ist ja, es ist ja keine Transaktion, die sonst, wie sonst mit der Related Party, gesondert ausgehandelt sein würde, wo es ein Interesse daran gibt, diese Schutznorm etwas in den Vordergrund kommt, sondern das ist ein ganz normaler Tarifvertrag, der mit allen Arbeitnehmern abgeschlossen worden ist, die unter den Tarifvertrag fallen. Sodass man aus meiner Sicht nicht drumherum kommt, wenn man es richtig und 100% ordentlich liest, wohl wissend, dass wir da alle wahrscheinlich das ein bisschen geschlabbert haben in der Vergangenheit, dass die Tatsache als solche angabepflichtig ist, wahrscheinlich auch die Transaktion. Die Frage ist nur, ist der Betrag nachher, der ja als eine der Voraussetzungen genannt worden ist, als Mindestinformation, ist der hier wirklich entscheidungsrelevant im Sinne des Objectives von 24? Normalerweise sage ich, Nature and Amount soll mir etwas ein Gefühl darüber geben, wie intensiv die Beziehung ist und welchen Einfluss ich auf die auf Income etc. habe. Jetzt zu sagen, die haben auch einen normalen Standardtarifvertrag und es gibt keine Unterschiede, bringt mir, glaube ich, nicht den Informationsvorsprung, sodass ich sage, es muss etwas disclosed werden, aber möglicherweise nicht mit all denjenigen Unterpunkten, die ich normalerweise unter IS24 erfordere.
Insofern ist auch in Kombination zu dem, was der Herr Pabel vorhin klargestellt hat, dass letztlich die Verhandlungsposition dieser Vergütungen der Arbeitnehmervertreter ganz andere Relation ist, wie sonst bei Vorstands- und sonstigen Gehältern eigentlich das Bindeglied, wo man dann sagt, es muss zwar angegeben werden, ist aber eigentlich für die Darstellung des Abschlusses unwesentlich, sowohl betragsmäßig als auch, das wird immer amtslängs sein, was durch Tarifverträge und sonstiges geregelt ist.
Darf ich da mal die Popera mal kurz fragen? Ist das so, dass es ausgeschlossen ist, dass Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat neben ihrer Tarifvereinbarung nicht für die Tätigkeit im Ausland noch irgendwie etwas bekommen?
Sie haben natürlich auch die, sagen wir, Vertreter der Außertariflichen da, die genau.
Ja, vor allem, man kommt ja schon in die Frage hinein, stimmen da Leistung und Gegenleistung in dem Moment, wo die Arbeitnehmervertreter freigestellt sind.
Mit der Frage, na, selbst wenn sie sich im tariflichen Bereich bewegen, der ist ja auch durchaus breit. Das fing dann mit, wenn sie es konsequent fragen, müssten sie fragen, ist überhaupt die Einstufung im Tarif Armslength? Ja, also sie kommen in unendliche Diskussionen da. Ich glaube, dass man vielleicht mal die Frage vorschalten müsste, die hier implizit angesprochen, vielleicht auch beantwortet worden ist. Ich weiß es nicht. Welche Art, gibt es eine Wesentlichkeit beim IS24? Und wenn ja, welcher Art ist die denn? Mein Verständnis ist, dass der IS24 nicht unbedingt darauf abzielt, ich sag mal, Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu geben, sondern es geht schon hier darum, deswegen geht es ja um Key Personnel, die Vergütungssituation von Entscheidungsträgern transparent zu machen. Der Maßstab ist also möglicherweise nicht die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens als solchem, sondern die persönlichen Einkommensverhältnisse der Entscheidungsträger. Ich meine, ich stelle das jetzt mal mit einem, ich kann das jetzt also in einem möglichen Vortrag nicht so rüberbringen, gedanklich habe ich ein Fragezeichen dahinter gemacht. Weil das also unausgesprochen eigentlich bei diesen Paragraphen immer mitschwingt, was ist da eigentlich der Referenzrahmen? Also wenn ich sage jetzt mal, gut verdiene, ich habe ein Unternehmen, was, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Milliarden im Jahr macht, ja, kann ich natürlich immer argumentieren, ist ja völlig egal, was da drin steht. Einen Einfluss auf irgendeine Art von Vermögens- und Finanz- und Ertragslage wird das wohl nicht haben. Dann könnte man sich fragen, ist der dann nur erfolgsabhängig anzugeben oder größenabhängig? Offensichtlich nicht so gemeint. Es muss wohl einen anderen Wesentlichkeitsmaßstab da geben. Nur welcher ist das?
Ja, also wenn man das weiterspinnen wollte, wäre das die Frage der Wesentlichkeit für den einzelnen Betroffenen, ob er möglicherweise in seinen Entscheidungen, ja, ich spinne es nur weiter, in seinen Entscheidungen beeinflusst wäre. Ja, aber da wollen wir, glaube ich, nicht hin.
Von daher stellt sich halt die Frage, wenn man den Betrag in einer Summe angibt für die Arbeitnehmer und er ist dann immer noch signifikant unwesentlich, ob das nicht ausreichend ist und nicht eine Individualisierung damit überflüssig macht.
Ja, ich würde das. Individualisierung ist hier ja gar nicht vorgesehen. Da muss man immer klar sein. Hier geht es nicht um die Individualisierung. Und über das Thema müssen wir uns nochmal unterhalten, was ich nämlich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Es ist gesagt worden, es ist wohl überwiegend so, dass das nicht 16 ist, sondern 17. Wobei die Zahlung nur um Zählung, um die Verwirrung nicht aufkommen zu lassen, sich ja einmal geändert hat. Also wir sprechen jetzt eigentlich nicht mehr von 16, 17, sondern von 17, 18. Ist aber egal. Es gibt diese beiden, ich sag mal, Remuneration und Transaction. Für mich ist das nicht in Stein gemeißelt, dass nicht die richtige Verortung ist im Rahmen von Remuneration. Also Kommentarmeinungen in allen Ehren. Aber steht das im Standard? Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass der Standardsetzer das so gemeint hat, wie wir es meinen zu interpretieren?
Steht denn? Ich habe jetzt steht denn im 16. und oder dem neuen 17 nicht Remuneration for?
Nein. Nicht wirklich.
Für die.
Es steht noch nicht immer Remuneration. Personnel Compensation. In total and for each of the following categories. Da steht nichts von vor irgendwas. Da steht irgendwas von Compensation. Nicht für was.
Aber wenn du von
Das ist doch die Interpretation halt eben, dass es schon gedacht ist für die Tätigkeiten, das ergibt sich, finde ich, auch aus dem Text, für die Tätigkeit als Key Management und nicht für irgendeine andere Tätigkeit. Und beim Vorstand entspricht sich das halt eben, das ist die Compensation als Key Management, und beim Aufsichtsrat ist es die Aufsichtsratvergütung, und das andere ist dann der 17er. Komischerweise in der 9 muss irgendwie ein neuer Paragraph drin sein, weil es jetzt nicht mehr 16, 17 ist. Und von daher fällt es, bin ich weiter in der Meinung, es ist eindeutig eine Related Party, das ist, glaube ich, unstrittig, und es ist eine Transaktion. Und dann ist sicherlich die Diskussion hier richtig über Materiality. Aber ich glaube, Materiality kann man hier nicht so einfach wie in IS1 gemeint interpretieren, weil das hat eine andere Absicht. Ich finde, das Wichtigste an dem Standard ist immer das Objective. Darf ich es mal kurz vorlesen? The objective of this standard is to ensure that an entity's financial statements contain the disclosures necessary to draw attention to the possibility that its financial position and profit and loss may have been affected by the existence of related parties and by transactions and outstanding balances, including commitments with such parties. The possibility, draw attention to the possibility. Ich finde, daran muss man es messen. Aber wenn ich zum Beispiel nehme die Vorstandsvergütung bei einem Riesenunternehmen mit Milliarden Umsatz und Milliarden Profit, ist selbst die Vorstandsvergütung immateriell, wenn ich es an IS1 messe. Und das kann ich nicht. Das ist nicht die Absicht des Standards.
Dann muss man doch irgendwie an die Beeinflussbarkeit hingehen. Ich bin ja völlig bei Ihnen, dass rein auf die betragswesentliche Wesentlichkeit nicht abgestellt werden kann. Aber dann ist es doch in einem normalen Gehaltsgefüge sind in aller Regel ja auch die Arbeitnehmervertreter drin. Und da ist ja keine sehr wenig individuelle Gestaltungsmöglichkeit dann da. Und insofern ist es auch keine so heikle Information, die eben nach außen gegeben werden muss, weil sie total individuell nicht ausgehandelt werden kann. Und das wäre praktisch die Argumentation, dass es nicht wesentlich ist für so eine Disclosure.
Kann man nicht den Gegenteil aber sagen, gerade weil es sehr bekannt ist, diese Tarife und ähnliches, kann es keine überraschen, warum kann es nicht da drin sein? Es ist aber gerade interessant, wenn es vielleicht nicht den Tarif entspricht.
Ich denke, man muss zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Wirkung nach außen für den Bilanzleser. Da ist das sicherlich in Summe oder individualisiert viel uninteressanter als die Vorstandsvergütung, die dann vielleicht auch nicht so interessant ist. Für das Unternehmen nach innen, das kann dem Standard zwar egal sein, ist das natürlich eine sensible Information. Das geht auch aus den Kommentaren der Unternehmen hervor, habe ich eben gelesen, wo dann durchaus, gerade wenn es individualisiert wäre, diverse emotionale Diskussionen hochkommen können, warum denn ein freigestellter Betriebsrat so und so viel verdient und was der Betriebsratsvorsitzende bei VW oder Bayer oder sonst wo verdient, ist dann vielleicht auch ein Thema. Die Frage ist, ob das gewollt ist. Wenn man sagt, das ist gewollt für das Interesse der Öffentlichkeit, der Bilanzleser, nach außen, der User, dann stelle ich mir nicht vor, dass damit eine individualisierte Nennung der Vergütung der Arbeitnehmervertreter gemeint sein kann. Da muss die Summe reichen. Damit ist das auch dann dieses Thema der Diskussion nach innen entschärft. Ja. Die Summe.
Okay, dann. Aber ich habe. Frau Neumann, eins müssen Sie mir erklären. Ich bin ja ziemlich weit bei Ihnen. Aber eine Summe zum Beispiel für, nehmen wir mal an, beim größeren Unternehmen, Beispiel Hausnummer, 7 Arbeitnehmervertreter kriegen zusammen, jetzt sage ich mal, Hausnummer 420.000 Euro. Und was machen Sie damit? Was macht der Analyst damit? Nix.
An die Streubreite würde extrem groß sein, ja, bei den 7. Also können Sie nicht einfach sagen, beim Vorstand ist es sogar, also natürlich auch breite Streuung, aber prozentual gesehen ist sie da noch breiter.
Ja, ich sehe 24, aber eigentlich anhand der Qualitative, nicht der Quantitative. Die Quantitative ist gerade nicht maßgebend hierfür. Es ist einfach der Art der Transaktion. Und es kann auch, bestimmt, wenn es eine Summe gemacht wird für diese Leute, und es innerhalb der Tarife ist, es kann auch kein keine wirklich spannende Information. Es ist einfach anzugeben und man blättert dann weiter in den Bericht. Aber trotzdem ist das hier ziemlich klar in den Standard anzugeben, dass Key Personnel die Information anzugeben
hat. Wobei es im Standard, ich meine, das wissen wir auch, dass die Angelsachsen, ja, haben wir immer ein Problem, denn etwas zu erklären, gerade hier. Aber habe ich Sie jetzt recht verstanden, dass eine qualitative Antwort, ja, zum Beispiel, dass alle Arbeitnehmer nach Tarif, nach ihren jeweiligen Stellen bezahlt werden und keine Zahl. Hab ich Sie recht verstanden, dass das okay ist?
Das würde ich nicht genau so klar sagen. Bestimmt, ich kann das sowieso nicht. Wir sind mehreren. Das wäre sowieso mein persönliche View. Aber auch dann, ich verstehe ein bisschen schwieriger, warum das so empfindliche Information, wenn es innerhalb der Tarif ist und man das dann angibt und der Standard das fordert, habe ich ein Problem dann zu sagen, oh, dann lasse ich das weg, weil das so klein ist.
Wir haben ja als Enforce auch noch ein anderes Problem. Jetzt ist das Thema nun einmal in der Welt. Und genauso der Professor Hahn hat es, glaube ich, am Anfang mal so gesagt, man hat das bisher geschlabbert. Ich glaube, wir hatten das auch nicht auf der Agenda. Aber das Thema ist jetzt nun mal bekannt und da ist natürlich auch die Frage, wie wir dann irgendwann, wenn das zu uns kommt, damit umgehen. Das heißt, irgendwo wird dann auch sicherlich mal hingeguckt. Und natürlich haben wir Wesentlichkeitsbeurteilung, aber die Frau Neumann hat schon angedeutet, bei IAS24, das ist eben Standard mit qualitativen Beurteilungen, da sind wir auch, legen wir die Latte auch nicht allzu hoch nach unseren bisherigen Erfahrungen. Und da gibt es natürlich immer noch das Problem, wenn Abschlüssen sowieso schon Fehler drin sind, dann stellt sich dann auch immer noch die Frage, wie mit unwesentlichen Fehlern umgegangen wird. Also es stellt sich eben, da ist ein Rattenschwanz von Fragen, die da dranhängen.
Mal, also ich glaube, wir müssten zumindest eine Frage vorklären, was ist der Maßstab hier? Ich habe hier nochmal nachgeguckt. Leider ist der Standard da wirklich nicht eindeutig. In der Basis for Conclusions wird wechselweise mal auf Aspekte der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage abgestellt. Das kann bei Related Parties auch eine Rolle spielen. Sie kennen das bei den diversen, ich sage jetzt mal auch kriminellen Aktivitäten, die es gegeben hat, wo plötzlich die Hälfte des Umsatzes vom Hauptgesellschafter generiert wurde. Ja, das kann wichtig sein, zu wissen, wie viel was auch immer kommt vom Hauptgesellschafter. Es wird aber auch eindeutig hier gesagt, the structure and amount of compensation are major drivers in the implementation of the business strategy. The business strategy, was also im Grunde ja mehr, also ziemlich soft eigentlich ist von der Aussage. Es ist offensichtlich irgendwie beides gemeint. Und ich tue mich ganz ehrlich gesagt schwer zu sagen, wo verorten wir jetzt diese Fragestellung. Also ich sage jetzt mal, ob ein Aufsichtsratsmitglied 50, 100 oder 150.000 im Jahr kriegt, im Durchschnitt meinetwegen, über die 7 oder 10 Leute oder was auch immer gerechnet, ist sicherlich für die VfE von eher untergeordneter Bedeutung. Aber gibt es irgendeine Aufgriffsgrenze, wo ich sage, ich muss mich hier im Hinblick auf diesen Aspekt Business Strategy äußern?
Vielleicht, also mein Punkt ist der, das ist nicht nur etwas für Analysten, sondern es ist auch eine Art Stewardship. Und ich als Investor, als Aktionär möchte wissen, was verdienen denn die Leute, unter anderem auch der Aufsichtsrat, der dem Vorstand auf die Finger schauen soll, und wird der ganz normal at arm's length oder kriegt der möglicherweise für Arbeiten, die er gar nicht leistet oder anders leistet, etwas zu viel? Und da geht es gar nicht um Vermögensfinanz- und Ertragslage.
Nein.
Ich glaube auch, dass das für Analysten, die Frage kam eben, die interessiert das nicht. Ja? Aber es ist vielleicht was das für die Anteilseigner, die sehen, aha, ja, da ist alles in Ordnung, ja, das ist alles korrekt. Und ich glaube, wir, nur um das nochmal zu wiederholen, wir sind uns alle einig, wenn, dann ist das in Summe da zu stellen, die Zahl, und gut, dann hat man damit eben halt der Anforderung Genüge getan, die einen gewissen Zweck halt erfüllen soll.
Ich frage mich nur, wie Sie das anhand einer aggregierten Angabe beurteilen sollen. Also da fehlt mir jede Fantasie dafür.
Naja,
Darf ich nochmal auf die Zielsetzung nochmal? Die Diskussion war damals, das haben wir ja auch im Billmock, muss ich die Transaktionen aufzeigen, die nicht on an Arm-Length Basis sind? Oder muss ich detaillierte Informationen geben, sodass der geneigte User sich ein Bild, wie auch immer, fragen Sie mich nicht, machen kann, ob da vielleicht was sein könnte? So steht ja auch die Zielsetzung. Und der Board hat sich entschieden, detaillierte Informationen. Deswegen bin ich auch mit Materiality zurückhaltend. Aber deswegen ist der Betrag zu nennen und die Frage, was kann der damit dann anfangen, ist eine gute Frage, ja, habe ich vorhin auch gestellt. Aber es gibt dann tatsächlich Leute, ich bezweifle aber, ob die User und die Analysten das machen und gucken, ob dieser Betrag dann tatsächlich tarifmäßig in Ordnung ist. Aber ich glaube, das ist die Zielsetzung und deswegen gelten da ein bisschen andere Regeln. Ich weiß es nicht, ich wollte es kurz anschließen, Herr Kleinmanns. Haben Sie noch irgendwie jetzt mal in Erinnerung, was die Kommentare zur Materiality in diesen in dieser Diskussion sagen?
Nee, da muss ich leider passen, also in Bezug auf Materiality.
Ich habe es auch nicht mehr nachgesehen. Aber ich glaube, man kann nicht einfach sagen, das gehört jetzt zur Geschäftslage oder sonst was. Wenn ich sehe, wer zu Related Parties gehört, die Kinder, ja, von dem jeweiligen und alles, bis in, ich weiß jetzt nicht welchen Verwandtschaftsgrad und Spouse und abhängig und so weiter. Da sind überall Verdachtsvermutungen, aber immer, ich muss nur die Zahlen, die Transaktionen nennen, ich muss nicht sagen, ob das ein fairer Preis war oder unfair, da soll der jeweilige sich selbst ausdenken.
Ja, ich denke, wir könnten, wenn wir wollen, anhand dieses Beispiels oder dieser Fragestellung durchaus auch mal etwas Licht in das Dunkel der Wesentlichkeit bringen. Ich versuche das mal. Wenn Sie, ich sage jetzt mal, den Schwager des Finanzvorstandes haben, das ist jetzt ein völlig frei gewähltes Beispiel, ja, der irgendeinen Handwerksbetrieb betreibt, ja, ordentlich und ehrlich und at arm's length für 50.000 Euro im Jahr an das berichtende Unternehmen Lieferungen oder Leistungen ausgeführt hat, ist nach meiner Meinung die Zielrichtung des IAS 24 zu identifizieren, hat es aus dem Umfeld des Managements Transaktionen gegeben, die in wesentlichem Umfang die finanzielle Lage beeinflusst haben. Das würde ich in dem Fall verneinen. Nach meiner Meinung könnte man vertreten, in so einem Fall auf so eine Angabe zu verzichten. Ja. Die Frage ist ganz anders zu beurteilen, wie in dem Fall, wie ich ihn genannt habe, wenn Sie sagen, die Firma der Ehefrau des Vorstandsvorsitzenden macht die Hälfte der Umsatzerlöse mit der Firma. Da haben Sie eine Wesentlichkeit. So etwas soll es ja im Internetbereich vor einigen Jahren mal gegeben haben, solche Fälle. So, das ist eine Art von Wesentlichkeitsfrage. Die Frage, wenn ich jetzt habe, Kompensation, also Vergütung durch die Firma selber, im Rahmen der Tätigkeit, da habe ich Zweifel, ob es da überhaupt eine Wesentlichkeitsgrenze gibt, weil ganz offensichtlich da die Zielrichtung die andere ist, nicht die Vermögensfinanzen in der Ertragslage, sondern was hier so schön umschrieben wird mit Implementation of the Business Strategy. Also irgendwie steht diese Fragestellung bei dieser Anhangangabe im Raum. Ich denke, man muss sie irgendwann mal beantworten. Und nicht sagen, ja, wir machen irgendwas ganz grundsätzlich, aber was wesentlich ist, was ja dann in der Frage der Umsetzung schon von entscheidender Bedeutung ist, ob ich konkret was mache oder nicht. Und wenn ja, was? Die wird dann ausgeblendet.
Ja, also ich fühle mich so ein bisschen in der Zwickmühle, sage ich ganz offen. Keiner hat sich diese Frage ausgedacht, hat sie gerne jetzt auf dem Tisch. Herr Gül hat es berichtet, wie sie auf den Tisch gekommen ist, also muss man sich mit der Frage auseinandersetzen. Wenn ich den Standard lese, gibt es aus meiner persönlichen Sicht nur eine Lesart. Beißt die Maus keinen Faden ab. Ob ein Ersteller diese Angaben macht und ob ich als Prüfer dann der Meinung bin, dass ich irgendwie darauf reagieren muss, ist eine völlig separate Fragestellung.
Ja, aber
wir müssten hier als RIC uns anschauen, was steht in dem Standard drin und haben, glaube ich, nicht den Luxus zu sagen, wir können eine solche Angabe passen, weil wir der Meinung sind, es passt nicht mit dem Objective oder etwas Vergleichbarem überein, sondern man wird darauf hinweisen müssen, dass es diese Angabepflicht gibt. So, und Ob es dann ein Betrag ist oder mehrere Beträge sind, ich finde die Lösung über den Absatz 17 oder der neuen Definition über den Absatz 18, wo der Gesamtbetrag drin ist, ist, glaube ich, das Minimum, was wir an konzeptionellen Antworten geben können. Und was man dann in der Praxis daraus macht, können wir im nicht öffentlichen Teil besprechen.
Gut, das heißt, wir würden dann dem Vorschlag, oder was heißt, Vorschlag wäre dann, das als Teil des Ergebnisprotokolls darzustellen, zu sagen, wir weisen darauf hin, dass im 17 eben halt diese Angabepflicht besteht. Ich habe es jetzt so verstanden, dass wir auch da noch mit reinschreiben wollen, dass also die Angaben nicht individuell zu erfolgen haben, sondern in Summe angegeben werden.
Muss ich doch fragen, reicht das gegebenenfalls aus oder über Protokoll oder muss man da gegebenenfalls noch mehr machen? Im Sinne von Anwendungshinweis oder sowas. Es scheint ja so zu sein, dass die DPR diesen Sachverhalt tatsächlich prüfen wollte.
Ja, also sagen wir mal, Protokoll reicht meiner Ansicht nach, wenn wir jetzt mal die Bindungswirkung uns ansehen, da sind wir ja sowieso relativ weich. Also Anwendungshinweis sagen wir von Anfang an, das ist nicht bindungswirkend, das ist ein Hinweis und da solltet ihr überlegen. Ich glaube, zum Hinweis passt es relativ wenig, weil das ist, wenn wir sagen, 17 ist klar, dann ist es kein Hinweis, ist auch keine Interpretation. Das ist was wir einfach im Protokoll feststellen, das ist eine Feststellung im Protokoll.
Ich würde mich da mit der Ausführlichkeit auch ein bisschen schwer tun. Also ein Anwendungshinweis als Zweizeiler ist ein bisschen unhandlich. Und wenn wir jetzt anfangen, dazu zwei Seiten zu entwerfen, dann wird das vielleicht auch ein bisschen schwieriger.
Ist schon, die Diversity in Practice scheint ja gegeben zu sein.
Das ist einfach
nicht. Nee, das ist nicht wahr. Ich weiß nicht, aber ich glaube jetzt mal für den Moment auch aufgrund der ganzen Situation, Rick und so weiter, ist besser, dass die Message rausgeht. Ich habe nur eine Bitte. Können Sie trotzdem noch mal die zwei oder drei relevanten Kommentare gucken, ob es da noch irgendwelche Äußerungen zur Materiality dazu gibt. Und wenn es das gibt, und das können Sie, Herr Kleinmanns, dass Sie das seien so lieb, kurz kennen und zusammen und nochmal, würde ich vorschlagen, an das Rick schicken. Wenn da wirklich gute Argumente nochmal drin sind, warum es doch Materiality sein sollte, aber ich bin der Meinung, hier gelten andere Regeln.
Gut, dann hätten wir das beschlossen, dass wir das ins Ergebnisprotokoll übernehmen. Wir sind noch bei Tagungsordnungspunkt 7. Gibt es andere Themen von Seiten der RIC-Mitglieder, die wir im öffentlichen Teil besprechen sollten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit hätten wir den öffentlichen Teil der 46. Sitzung beendet. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und Zuhörern.